Halleluja, lobe den Herrn. Das sind diese Psalmen jetzt, die letzten Psalmen im Psalmbuch. Die Psalmen, die uns dazu aufrufen, den Herrn zu loben, Gott zu loben. Und damit schließt dieses Buch, was ja auch im Hebräischen den Titel Loblieder oder Loblied trägt. Und diese Loblieder, die fassen einfach nochmal zusammen, die rütteln uns nochmal auf und sagen, komm, hier, preis den Herrn, das ist das, was unser Leben ausmacht, Lobpreis, Anbetung. Das ist nicht nur das, was unser Leben ausmacht, sondern was auch unser ewiges Leben ausmacht. Lob und Dank demjenigen, dem die Ehre gebührt. Und dann ist es aber so, dass es nicht einfach nur so ist, ja, okay, wir sind halt Geschöpfe und Gott ist Gott und deswegen müssen wir ihn jetzt preisen, sondern Gott zeigt uns durch seinen Geist so viele Dinge auf, die uns dazu bewegen können, ihn zu preisen. Er wird uns nochmal offenbar gemacht, er wird uns gezeigt, wie er ist. Das finde ich so toll am Psalm 146, einfach diese ganze Aufzählung, wie Gott ist. Wie wunderbar er ist. Wirklich, wenn ich das lese, dann denke ich, wow, ja, den liebe ich, den Gott liebe ich. Und ich will nur auf zwei, drei Dinge nochmal eingehen, Psalm 146. Es fängt an mit, lobe den Herrn meine Seele, Geschwister. Und das ist etwas, was am Anfang dieser Lobpreispsalmen steht, am Schluss. Wenn du nicht in deinem Herzen einstimmst, wenn du nicht Ja sagst zu Jesus, deinem Herrn und Erlöser, wenn du ihn nicht annimmst, wenn du ihn nicht lobst, wenn deine Seele ihn nicht preist, dann ist alles andere, was danach kommt, der ganze Lobpreis, alles, was da steht, das ist alles tote Religion. Du kannst in einem Gottesdienst sitzen und singen von ganzem Herzen und jubeln und springen und tanzen, was ihr hier heute nicht gemacht habt. Heute Morgen ging es richtig gut ab, ne, Stefan? Da haben wir ein paar Geschwister ordentlich abgerockt. Aber das ist alles nur Emotion. Das ist aber tot. Wenn deine Seele nicht, dein Herz ihn nicht lobt und preist, wenn du ihn nicht als deinen Herrn und Heiland erkannt und angenommen hast. Deswegen fängt es an mit diesem Aufruf, lobe den Herrn, meine Seele. Loben will ich den Herrn mein Leben lang, will spielen meinem Gott, solange ich bin. Da musste ich so dran denken, als Peter das letztes Mal gepredigt hat, das hat mich auch die Woche noch, ist mir noch nachgegangen. Es geht hier um eine Lebensentscheidung. Gegen das Deutsche jammern und klagen und meckern. Das ist nicht nur das Deutsche, sondern auch das Menschliche. Aber wir Deutschen haben das besonders gut, oder pflegen das besonders gut. Wir sind dadurch ja auch, haben dadurch ja auch eine sehr weite Position vorne in dieser Welt erreicht. Ne? Dieses Jammern, Meckern, Unzufrieden sein, das bringt uns ja dazu, Höchstleistungen zu vollbringen. Wir wollen es ja immer perfekter machen, wir wollen es ja immer besser noch machen, weil wir nicht zufrieden sind. Ne? Und in bestimmten Bereichen ist das ja durchaus auch eine vorteilhafte Eigenschaft. Wie gesagt, wenn man bestimmte Missstände in dieser Welt verbessern will, ne? Nicht damit zufrieden zu sein. Aber dieser Geist des Meckerns und Unzufriedenseins und Jammern und Klagen und Murren, das ist etwas, was unser Leben verfinstert und dunkel macht. Was wirklich auch anderen tierisch auf den Geist gehen kann. Und nicht nur anderen, sondern Gott geht das auf den Geist. Er sagt, warum machst du das? Warum freust du dich nicht über die guten Dinge des Lebens? Warum kannst du das nicht genießen? Warum kannst du mich nicht preisen von ganzem Herzen? Diese Lebensentscheidung, ich will nicht mehr diesem Geist des Jammern und Klagens folgen, sondern dem Geist des Lobens und Dankens, dem will ich folgen. Er inspiriert mich. Und dazu muss man sich immer wieder entscheiden, Man muss diese Lebensentscheidung einmal in seinem Leben getroffen haben, aber man muss sie immer wieder festmachen. Bis zum Ende unserer Tage hier auf der Erde. Und dann werden wir in Ewigkeit ihn loben. Dann diese Frage mit dem Vertrauen. Wem vertraust du? Ne? Ist auch eine Sache, die mir so nachgegangen ist. Dass wir nicht auf Menschen vertrauen, nicht unserem Vertrauen auf Menschen setzen. So schnell sind wir dabei, in unserer Not nach Strohhalmen zu greifen und uns an Menschen zu hängen. Aber Gott sagt, häng dein Herz voll und ganz an mich, vertrau mir, vertrau nicht auf Menschen, vertrau nicht auch auf dich selber. Du bist auch nur ein Mensch. Sondern vertrau auf mich, setz dein Vertrauen auf mich. Und dann wirst du glücklich sein. Und dann kommt diese ganze Aufzählung darüber, warum Gott zu loben und zu preisen ist. Und ich finde das so schön, weil wir sehen Jesus hier. Ne? Hat Peter uns letztes Mal so schön vor Augen geführt. Und das hat sich alles erfüllt in Jesus. Er hat das leibhaftig uns gezeigt, wie er Recht den Bedrückten schafft, wie er Hungrigen Brot gibt, wie er Gefangene freimacht, Augen der Blinden öffnet. Und das sind so Sachen, echt, da sage ich, da liebe ich Jesus für, dass er so ist und dass er das tut. Und dass er das nicht nur getan hat vor 2000 Jahren, sondern durch seinen Geist tut er das heute noch. Es materialisiert sich immer wieder und immer wieder. Und er tut es auch durch seinen Geist mit und durch uns. Sein Geist wirkt in uns, sodass wir Bedrückten Recht schaffen, dass wir Hungrigen Brot geben. Und wir tun es nicht aus uns heraus, sondern durch das, was Gott uns gegeben hat. Durch den Geist, der den Gott in uns hineingelegt hat, der uns treibt, darin zu leben, darin zu wandeln. Nicht uns selbst zu suchen, nicht uns selbst voranzubringen, sondern diesen Geist Jesu zu haben und in diesem Geist Jesu zu leben. Und das ist die Herrschaft Christi. Hier steht am Ende, der Herr wird regieren. Das ist die Herrschaft Christi. Mann, was für eine wunderbare Welt, wenn das geschieht, wenn Christus auf diese Weise herrscht. Und er tut es jetzt schon, wenn wir ihm diesen Raum geben, in uns, in unserer Mitte, in unserer Gemeinschaft, dann tut er das hier. Wenn wir ihn außen vor lassen, wenn wir ihn rausdrängen, wenn wir gottlos leben, dann passiert es in dieser Welt so. Auf diese Art und Weise nicht, dann gibt es die Hungrigen, die verhungern. Es gibt die Bedrängten und Bedrückten, die erdrückt werden. Es gibt die Gefangenen, die nicht freikommen. Es gibt die Blinden, deren Augen geschlossen bleiben. Aber der Tag kommt, wo Gott regieren wird, wo das geschehen wird. Seine gerechte Herrschaft wird hier auf der Erde aufgerichtet werden. Und nicht nur in der Zeit des tausendjährigen Reiches hier auf Erden, sondern in Ewigkeit. Und jetzt kommen wir im Psalm 147, es geht weiter, wieder Halleluja, preist den Herrn. Ja, es ist gut, unserem Gott zu spielen. Ja, ein Lobgesang ist schön, ist lieblich. Willst du mal was Gutes tun? Heute schon eine gute Tat vollbracht? Dann sing dem Herrn ein Loblied. Das ist gut. Ist nichts verkehrt dran. Es ist gut, unserem Gott zu spielen. Wenn du dein Musikinstrument in die Hand nimmst, deine Blockflöte, die du mal gelernt hast, und deine Stimme, das ist das Instrument, was du schon von Geburt an mit dir rumträgst und dein Leben lang. Es sei denn, dass dieses Instrument irgendwann mal kaputt geht, das kann schon mal passieren. Aber im Normalfall trägst du dieses Instrument dein ganzes Leben mit dir herum und kannst mit diesem Instrument dem Herrn spielen. Und das ist gut. Das ist gut. Es ist gut, unserem Gott zu spielen, aber auch mit Instrumenten. Gott hat uns ja so begabt hier in der Gemeinde, ne? Dass viele lernen Musikinstrumente. Das ist gut. Das ist eine gute Sache, ein Musikinstrument zu lernen. Das ist die Voraussetzung. So wie die Voraussetzung ist, dass du ewiges Leben bekommst, dass du als Mensch geboren wirst. Wenn du als Mensch nicht geboren wirst, dann kannst du auch nicht wiedergeboren werden. Ewiges Leben empfangen. Insofern ist das was Wunderbares, wenn so kleine Menschlein auf die Welt kommen. Lene Barbu, ne? Oder hier, unser Kleiner, da hinten im Bauch, Bäuchlein ist er noch. Aber der kommt auch bald. Für uns alle sichtbar. Er ist schon da. Und es ist gut, dass er da ist. Aber es ist noch besser, wenn er dann auf dieser Welt aufwächst und sein Leben Jesus gibt und für Jesus lebt und ihn preist durch sein Leben und das ewige Leben empfängt. Und so ist es auch gut, ein Musikinstrument zu lernen. Aber nur ein Musikinstrument zu lernen, das ist genauso wie wenn jemand geboren wird und am Ende verloren geht, oder? Zur Hölle fährt. Musikinstrument. Wenn du einen Ton spielst, ne, du spielst den Ton auf dem Klavier, was weiß ich, du drückst die Taste, du hebst die Taste wieder hoch, der Dämpfer kommt drauf und der Ton ist weg. Vielleicht hältst du den Finger drauf, dann wird der Dämpfer nicht draufgelegt, dann schwingt die Saite und sie schwingt und sie schwingt und sie schwingt. Aber irgendwann ist der Ton weg. Vorbei. Die schönste Musik, das schönste Lied, der schönste Anbetungszeit. Wir sind mittendrin und es läuft und es läuft und irgendwann, Amen. Und fertig. Zu Ende. Kein Ton mehr zu hören. Die Töne sind vorbei. Musik ist so vergänglich. Aber wisst ihr, wenn wir spielen, wenn wir Gott spielen, ich bin überzeugt, dass diese Töne, die wir unserem Gott zu Ehren produzieren, dass sie bleiben, dass sie einen Nachhall haben, der ewig ist. Ist doch krass, oder? Unserem Gott zu spielen. Das ist etwas mit Ewigkeitscharakter. Was bleibt? Die Töne, die wir unserem Gott zur Ehre, zum Lob gespielt haben, das sind die Dinge, die bleiben. Das sind auch die Dinge, die wirklich Gutes, nicht nur gut sind, weil es richtig ist, sondern weil es auch Gutes bewirkt. Was bewirkt, Geschwister, es ist so, ich bin manchmal so bescheuert, ich meine, ich höre ja schon viel Musik, wo Gott die Ehre gegeben wird. Aber ich höre auch gerne mal Instrumentalmusik und so, und das ist ja auch ganz hübsch, ja, ein schönes Musikstück zu hören. Aber ich könnte eigentlich viel öfter, oder ich sollte viel öfter mir eine Lobpreismucke anmachen. Oder selber vielleicht mal ein Lobpreislied anstimmen, weil das tut mir, meiner Seele so gut. Beziehungsweise denen, die es hören, die es mitbekommen, tut es so gut. Es ist gut, unserem Gott zu spielen. Pack dein Instrument aus und spiel deinem Gott. Sing dem Herrn ein Loblied. Jetzt geht es los, und zwar haben wir hier so ein richtig schön strukturiertes Lied, in drei Strophen. Die erste Strophe geht bis Vers 6. In Vers 7 kommt ein neuer Aufruf zum Lobpreis. Zweite Strophe geht bis Vers 11. Und die dritte Strophe in Vers 12 kommt auch nochmal ein Aufruf zum Lobpreis. Und danach, die Verse sind jeweils alles Begründungen, warum das dann wohl sinnvoll ist, den Herrn zu loben und zu preisen. Und da fangen wir jetzt an mit der ersten Strophe. Also, Halleluja, ja, es ist gut, unserem Gott zu spielen. Ja, ein Lobgesang ist schön, ist lieblich. Der Herr baut Jerusalem auf, die Zerstreuten Israels sammelt er. Man weiß nicht genau, in welcher Situation dieser Psalm entstanden ist, aber es ist durchaus möglich, dass er entstanden ist in der Zeit des Exils, wo die Israeliten, wo die Juden aus ihrem Heimatland herausgenommen wurden, als Gefangene nach Babylon gebracht wurden. Jerusalem wurde zerstört, der Tempel wurde total kaputt gemacht, zerstört. Und dann kommt hier diese Botschaft. Und wir kennen sie von Jesaja auch zum Beispiel, der schon im Voraus diese Prophetien empfangen hatte vom Herrn. Auch später von Hesekiel oder Jeremia. Sie haben noch bevor es richtig losging oder gerade als dir das Volk dann in diese Gefangenschaft gekommen ist, haben sie die Vision gehabt von Gott, wenn 70 Jahre voll sind, werdet ihr wieder zurückkehren in euer Land. Und es ist so eingetreten. Unglaublich. Die Babylonier waren harte Herren, Aber Gott hatte vorausgesagt, es wird ein anderer herkommen, der wird die Babylonier platt machen, weil sie so hart sind, weil sie sich angemaßt haben, weiterzugehen als das, was ich ihnen erlaubt habe. Und so sind die Perser gekommen und haben die Babylonier platt gemacht. Und die Perser hatten aber ein anderes, ne? Die regierenden Perser waren anders drauf. Und Gott hat durch Jesaja vorausgesagt, dieser Kyros, den werde ich erwecken. Und der wird tatsächlich ein König sein, der das Volk wieder zurückführen wird, der einen Weg schafft, dass sie wieder zurückkehren können. Und sie sind tatsächlich zurückgekehrt. Gott hält sein Versprechen. Und hier in dieser Situation ist es aber Ermutigung, Auferbauung. Mensch, mittendrin in der großen Not, in dieser Sehnsucht nach der Heimat, in dieser großen Niederlage und Zerstörung, sendet Gott diese Botschaft und sagt, ey, lob den Herrn, denn er wird Jerusalem aufbauen. Er wird die Zerstreuten sammeln. Und es ist nicht nur einmal geschehen, Geschwister, sondern es ist wieder geschehen. Als die Römer Jerusalem erobert haben und den Tempel platt gemacht haben. Viele Jahre, ja fast Jahrhunderte, durften Juden die Stadt Jerusalem nicht betreten. Und dann durften sie nach und nach wieder zurückkehren. Und einige Juden haben dann in Jerusalem gelebt. Aber den Tempel durften sie nicht aufbauen. Und so haben über die Jahrhunderte immer wieder auch Juden in Israel gelebt, aber es waren wenige. Bis ins Jahr 1882. Zu dieser Zeit haben in Israel vielleicht so höchstens 20.000 Juden gelebt. In Jerusalem selbst nur 9.000. Von den etwa 20.000 Einwohnern Jerusalems waren knapp die Hälfte Juden damals. Und dann kam das, was Gott hier gesagt hat. Er sammelt die Zerstreuten Israels. Lass uns mal jetzt hier, ich habe hier ein paar Bilder mitgebracht. Das erste Bild, ich weiß nicht, ob wir das hier aufrufen können. Und zwar das unterste, ne, eins darunter vielleicht. Ja, das, genau. Hier ist diese Weltkarte zu sehen. Und das ist eine Weltkarte aus unserer heutigen Zeit, die in diesen Färbungen deutlich macht, wo in der Welt Juden leben. Und zwar da, wo es ganz grau ist, da finden wir eigentlich so gut wie keine Juden. Also vielleicht lebt da mal so ein versprenkelter, man weiß ja nie so genau, ne? Man kriegt ja nicht alle Menschen gezählt und nicht. Also und uns steht ja auch nicht unbedingt das an der Stirn geschrieben, ne, ob du Jude bist oder nicht. Manchmal weißt du es vielleicht auch nicht so recht. Aber wir sehen, dass je dunkler es wird, desto mehr Juden leben dort. Und wir sehen zwei Länder, wo es ziemlich schwarz ist. Und zwar, das eine ist super mini klein. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich meinen Stab da habe. Ja, gut. Ich teile das Meer. Da. Kleine schwarze Land da, das ist Israel heute. Dort leben mittlerweile, also die Zahl, die ich jetzt hatte, hier 2016, 6,3 Millionen Juden. 6,3 Millionen Juden. In diesem anderen schwarzen Land da drüben leben ungefähr auch so viele, in den USA. Auch etwa 6 Millionen Juden. Das ist schon fast der große Teil der Juden, der auf dieser Erde lebt überhaupt. Insgesamt sind es ungefähr 14 Millionen. Dann gibt es noch ein paar andere Länder, wo heute noch relativ große Gruppen von Juden leben. Und zwar, jetzt muss ich mal aufschreiben, mal aufgucken hier. Was ist das jetzt? Das nächstgrößere ist interessanterweise Frankreich. Guck mal hier. Fast eine halbe Million Juden leben heutzutage in Frankreich. Wusste ich nicht. War mir neu. Dann haben wir Kanada, ist auch nochmal so etwa 400.000. Dann kommt Russland mit 300.000. und Großbritannien auch nochmal so 300.000. Traditionell, viele Juden leben auch in Argentinien, interessanterweise. Irgendwie sind die da hingekommen. Mittlerweile sind es so 200.000. In Deutschland leben, nach dem Holocaust, gab es nur noch etwa 30.000 Juden, die in Deutschland gelebt haben. Von ursprünglich 500.000. Mittlerweile sind es aber schon wieder 100.000. Und ja, dann gibt es noch andere Länder, wo relativ viele Juden leben, 100.000, in Australien, in Brasilien auch. Aber wenn ihr das so seht, guck mal, ich hätte nie gedacht, dass es auf den Philippinen Juden gibt. Oder? Ich habe über indische Juden gelesen. Interessanterweise ist aber, gibt es eine große Bewegung in den letzten, in diesen letzten 130 Jahren, wo Gott diese vielen verschiedenen Juden, die überall verstreut waren auf der Erde, gesammelt hat. Und ursprünglich es gibt eine große Wanderungsbewegung. Wie gesagt, zur Zeit vor 130 Jahren waren Israel gerade mal so 20.000 Juden da. Das hat sich im Lauf der Jahre so stark verändert. Zuerst kamen ganz viele aus Russland und Osteuropa bzw. Mitteleuropa. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges sind unheimlich viele Juden nach Israel, aber auch in die USA ausgewandert. In Russland haben Millionen von Juden gelebt. Wie gesagt, heute nur noch 300.000. Aber es hat auch eine sehr starke Judenverfolgung im Russischen Kaiserreich gegeben. Zum Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Schlimme Pogrome an Juden. Und auch in der Sowjetzeit hat es Judenverfolgung und Unterdrückung gegeben, interessanterweise. Gut, machen wir das nächste Mal. Was wir eben hatten, genau. Seit dem Jahr 1948, als der Staat Israel gegründet wurde, hat es nach Israel verschiedene Wellen von Einwanderungen gegeben. Interessanterweise nennt man diese Einwanderungen Aliyah. Aliyah heißt eigentlich das Hinaufziehen, was wir bei den Wallfahrtspfeifen. Entschuldigt bitte. Bei den Wallfahrtspsalmen. Dieses Hinauf nach Jerusalem. Das bedeutet eigentlich dieses Aliyah. Hinauf nach Jerusalem. Und so ziehen Juden in den letzten 120, 130 Jahren hinauf nach Jerusalem, hinauf nach Israel. Sie werden gesammelt vom Herrn. Die Zerstreuten werden gesammelt im Land Israel. Hier zu Anfang der Gründung des Staates Israel, sehr viele Juden, die aus Europa noch gekommen sind, aber auch aus den arabischen Ländern, aus dem Irak, sehr viele aus Marokko, aus dem Iran auch, richtig, aus dem Jemen sehr viele, 50.000. Und das ging dann die ganzen Jahre so weiter, immer so ein gewisses Auf und Ab, bis dann 1990 durch die Öffnung der Sowjetunion oder der Zusammenfall der Sowjetunion und des ganzen sowjetischen Regimes für die Juden die Möglichkeit bestand, auszureisen, rauszukommen aus diesem Land, was Juden unterdrückt hat, ihnen keine Freiräume gegeben hat, einerseits in der Religionsausübung, aber auch in der Entfaltung, grundsätzlich auch im Staat. Denn die Juden hatten immer in ihrem Pass stehen, ne, die sowjetischen Pässe waren so, dass dort einerseits Sowjetbürger stand und dann stand immer die Nationalität, denn die Sowjetunion bestand ja aus vielen verschiedenen Nationen. Kasachen und Ukrainer und dies und das, ne, Lette, die gehörten alle zur Sowjetunion. Und bei den Juden stand immer drin Hebräer. Und so waren sie immer gekennzeichnet als Hebräer. Ob sie nun jüdisch in dem Glauben gelebt und verwurzelt waren oder nicht. Und sie wurden diskriminiert, hatten keinen Zugang zu Studien und sonstige Sachen. Und so haben viele Juden, insgesamt in den 90er Jahren, 1 Million Juden den Weg nach Israel genommen aus Russland. Aber auch in andere Länder. Deswegen ist es in Deutschland auch in den 90er Jahren dazu gekommen, dass viele Juden aus Russland zu uns nach Deutschland gekommen sind, weil Deutschland sich dafür geöffnet hat, dass Juden hier eine Zukunft haben können. Okay, dazu kommt auch noch eine Gruppe aus Äthiopien, die in dieser Zeit ausgereist sind. Eine jüdische Gruppe aus Äthiopien. Das ist schon speziell. Und das ist auch eine spezielle Geschichte. Die wurden nämlich da auf eine besondere Art und Weise ausgeflogen. Also die Juden haben dann richtig so Ausflugkommandos gestartet, auch nach Jemen. Jetzt gerade erst zuletzt, im März habe ich gelesen, sind 19 Juden aus dem Jemen ausgeflogen worden. Das sind mit die letzten Juden, die im Jemen waren. Es gab eine große jemenitische jüdische Gruppe, wie gesagt, schon zu richtig reingeflogen. Ja, ja, genau, so richtige Geheimaktionen sind das. Ja, ja, genau, ja, ja, so richtig. Ja, 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 das ist so richtig krass. Und ja, diese jemenitischen Juden, diese 19, das sind mit die letzten, die noch dort im Land gelebt haben. Aufgrund der ganzen Bürgerkriegssituation ist da keine Möglichkeit für die mehr dort zu sein. Und das ist der Hintergrund. Diese Bewegungen sind ja zweierlei. Einerseits ist es diese große Hoffnung der Juden, die sie mit sich getragen haben, wieder zurück ins Land Israel zu kommen. Und gleichzeitig ist es die Verfolgung auf der ganzen Erde, die die Juden dazu bringt, auch zurückzukehren. Und Gott hat Gnade geschenkt. Gott hat es ermöglicht, dass dieser Staat Israel entstanden ist, wo die Juden hingehen können, ohne verfolgt zu sein. Und trotzdem werden sie natürlich angegriffen, auch von außen. Im Moment wüten wieder schlimme Anschläge, schon die ganzen Monate. Ich weiß nicht, ob ihr es mitkriegt. Ständig werden, ich glaube, seit dem letzten Herbst sind 30 Juden, 30 Israelis durch Messerattacken umgebracht worden. Ja. Teilweise auch ausländische Touristen, amerikanische Touristen oder andere Touristen. Der Herr baut Jerusalem auf, die Zerstreuten Israels sammelt er. Er tut es. Und das ist das Großartige hier, was ich sehe. Und im Moment nimmt es wieder ab, aber wir haben gesehen in der Landkarte eben, wie gesagt, dass zum Beispiel die jemenitischen Juden, hier, das muss man jetzt im Grunde schon grau machen. Weil die Juden von dort, die sind schon jetzt nach Israel. Es gibt jetzt andere Länder, zum Beispiel Frankreich, das ist ein interessantes Beispiel. Eins der Länder, wo am meisten Juden leben, nach den USA. Da ist auch eine Welle. Da fängt eine Welle an von Antisemitismus und auch die Folge davon eine Ausreisewelle. Sind in den letzten Jahren Tausende von französischen Juden nach Israel ausgewandert. Viele, die noch nicht ausgewandert sind, haben sich schon ein Grundstück gekauft. Sicher ist sicher. Dann, wenn es soweit ist, zack, kann ich gleich direkt hin. Viele Juden spielen mit dem Gedanken in Frankreich. Je heftiger das wird mit den Anschlägen und dem Druck. Richtig, wir kriegen von den Anschlägen oft nur das mit, na, was in den Medien hochgepusht wird. Dass gleichzeitig mit dem Charlie Hebdo-Anschlag ein jüdisches Geschäft angegriffen wurden und mehrere Juden umgebracht wurden dort, das hat keiner so richtig, naja, es wurde schon berichtet, es wurde nicht verschwiegen, aber es war doch eher so im Hintergrund. Wir sind alle Charlie. Na? Wir sind alle Charlie. Das heißt also, wir haben auch diese Bewegung von Frankreich und dass in den USA jetzt so eine große jüdische Community ist, ist natürlich da aufgrund dessen, dass dort diese Freiheit dort ist, für die Juden zu sein und zu leben. Aber letztendlich wird es dazu kommen, dass auch, so davon bin ich zumindest überzeugt, dass es nicht lange dauern wird, bis diese Gruppierung auch nach Israel zieht. Und wir merken das schon, wie sich das verändert. Schon unter Obama war es so, Obama hat sich schon ein Stück weit von Israel zurückgezogen. Dass es Israel bisher so gut ging, lag auch damit, dass die USA sich als Schutzmacht, ne, vor Israel gestellt hat. Sie ziehen sich mehr und mehr zurück, wenn ein Donald Trump gewählt wird oder eine Hillary Clinton Ich weiß nicht, ob das, na, wie es weitergeht, wir wissen es nicht. Aber ich glaube, dass es nicht mehr lange dauert. Dann wird die USA wird auch sich zurückziehen. Es wird auch eine Wanderungsbewegung von amerikanischen Juden nach Israel geben. Gott tut das nämlich. Er sammelt die Zerstreuten. Es ist nicht die USA, die das in der Hand haben, sondern Gott ist der König. Er regiert. Und das sind diese Dinge, die wir in der Geschichte, in den letzten Jahrzehnten oder in dem letzten Jahrhundert sehen. Und das ist echt eine krasse Sache. Weil das hat man sich nicht vorstellen können, die Jahrhunderte davor. Das hat man sich nicht vorstellen können. Und es trifft ein. Die Geschichte wiederholt sich nicht nur, sondern sie erfüllt sich in viel höherem Maß, als dass es sich jemals so erfüllt hat. Der Herr baut Jerusalem auf. Können wir nochmal diese andere zu Jerusalem sehen? Guck mal, Jerusalem war immer so ein kleines Städtchen von 20.000 Einwohnern. Was ist passiert? Im letzten Jahrhundert geht es rasant hoch mit der Gesamteinwohnerzahl bis auf 800.000 heutzutage. Obwohl Jerusalem eine umkämpfte Stadt ist, Jerusalem eine geteilte Stadt ist, trotzdem wollen da immer mehr Leute wohnen. Und ja, die Anzahl der Juden hier, die dort leben, über die anderen Zahlen hat man nicht so viele Zahlen. Da gibt es noch Muslime, die mehr dort leben. Und auch Christen gibt es durchaus auch, aber die sind doch ein sehr, sehr kleiner Anteil hier in der Bevölkerung Jerusalems. Ich sehe, dass Gott am Werke ist, in der Geschichte, am Arbeiten, am Wirken. Er bewegt die Menschen und er bewegt die Mächte, die Mächtigen. Und er hat das Ganze im Griff und er wacht darüber, dass sein Wort ausgeführt wird. Deswegen ist es gut, ihn zu preisen. Der Herr baut Jerusalem auf, die Zerstreuten Israels sammelt er. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind. Er verbindet ihre Wunden. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich glaube, dass es einfach über die geknechteten Juden spricht. Das ist ja ihre Schrift hier. Das sind ihre Loblieder. Und ja, es spricht über das Leiden der Juden über die Jahrhunderte hinweg auf dieser ganzen Erde. Überall verfolgt, überall gestoßen und verunglimpft und ja, bis hin zu massenhaften Ausrottungsversuchen. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind, er verbindet ihre Wunden. Ja, was für ein Trost für viele Juden. Und wisst ihr, wenn du mit Juden ins Gespräch kommst in Deutschland, na, ich habe das manchmal in meiner Schulzeit, wenn wir die Synagoge mal eine Synagoge besucht haben oder so, dann kommst du ins Gespräch mit Juden. Das hast du ja sonst nicht so, wie gesagt, man hat ja nicht so viel Kontakt mit Juden. Aber für einen Deutschen, der so geprägt ist von der deutschen Medienlandschaft, so, ne, ist es oft schwer nachzuvollziehen, warum die Israelis und auch die Juden in den verschiedenen Ländern solche Israel-Fans sind sozusagen und beziehungsweise so, ja, so eine harte Haltung teilweise auch haben gegen die Araber, gegen die Palästinenser, gegen die Hamas und was weiß ich. Ne? Und auf der einen Seite muss man sagen, das ist einfach auch berechtigt aufgrund dessen, was passiert. Aber es ist auch, hat auch was damit zu tun, mit dem, was Juden mit Israel verbinden. Nämlich einem Staat, wo sie sein können, ohne verfolgt zu sein. Ohne gedemütigt zu werden. Das ist ein Rückzugsort auf dieser Erde. Das ist so tief in ihren Seelen eingebrannt, dieses ständig verfolgt zu sein. Ständig unter Druck zu sein. Ständig in Gefahr zu sein. Und dann einen Ort auf der Erde zu haben, wo du sicher sein kannst, da kannst du aufgenommen werden. Da bist du sicher. Zumindest von der Verfolgung des Staates. Da wirst du nicht wegen deines Judeseins verfolgt. Und deswegen sind die Juden da so leidenschaftlich in dieser Hinsicht. Jedenfalls viele. Weil es ihr Herz, weil es ein Teil der Heilung des Herzens ist. Aber es ist eben auch noch nicht vollendet. Da ist auch viel Fleisch drin. Da ist auch viel Menschliches drin. Gott will aber sein Volk sammeln, nicht nur in Israel, sondern er will sie zu sich sammeln. Und das ist etwas, was noch nicht geschehen ist. Denn noch viele Juden haben Jesus nicht kennengelernt, haben Gott noch nicht so kennengelernt, wie sie ihn kennenlernen sollen. Er heilt, die zerbrochenen Herzen sind, er verbindet ihre Wunden. Ich sehe darin aber nicht nur die Zuwendung Gottes zu seinem Volk Israel, sondern das spricht auch zu mir, oder? Zu dir spricht das doch auch. Ist es nicht wunderbar, dass er die zerbrochenen Herzen heilt? Und da ist diese Hinwendung oder diese Erfüllung dessen, was wir in Vers 2 sehen, ist doch so eine Ermutigung. Er tut das, was er sich vorgenommen hat. Er tut, was er versprochen hat. Und dann kann ich ihm doch vertrauen, kann ich ihm doch auch mein zerbrochenes Herz bringen. Und sagen, Herr, du hast gesagt, dass du die zerbrochenen Herzens heilst, dass du ihre Wunden verbindest. Herr, hier ist mein Herz. Herr, hier ist mein Herz. Mich erinnert dieser Vers auch an Jesus und auch an die Geschichte, die er erzählt hat von dem barmherzigen Samariter. Wie da dieser Mann lag im Staub, im Dreck, in seinen Wunden, in seinem eigenen Blut. Und der Samariter sieht es und es geht ihm ins Gedärm. Und er kann nicht anders, als seinen Esel stehen lassen auf diesen Menschen, sich hinabzubeugen in den Staub, diesen Mann aufzurichten, mit seinem Öl seine Wunden zu salben, seine Wunden zu verbinden. Das ist Gottes Herz. Er möchte unsere zerbrochenen Herzen heilen und unsere Wunden verbinden. Und dafür ist er zu loben und zu preisen. Dafür, dass er das schon getan hat. Er hat es doch in deinem Leben schon getan. Und er wird es auch immer wieder tun. Er ist zu loben und zu preisen. Jetzt kommt Vers 4. Er zählt die Zahl der Sterne. Er ruft sie alle mit Namen. Und ich habe erst gedacht, ja, das ist doch jetzt wieder ein ganz anderes Thema. Aber nein, das gehört zusammen. Und heute Morgen ist mir der Gedanke zugeflogen. Gott hat mir diesen Gedanken geschenkt, hat mir dieses Lied in den Kopf hinein gesungen. Weißt du, wie viel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viel Wolken gehen weit hinüber alle Welt? Gott, der Herr, hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet an der ganzen großen Zahl, an der ganzen großen Zahl. Und das war die Verbindung, wo ich gedacht habe, ja genau Gott, das ist es. Warum zählst du die Sterne? Warum steht das hier, dass du die Sterne zählst und sie alle mit Namen kennst? Weil du darauf bedacht bist, dass nicht einer fehlt. Und so bist du auch bedacht, dass nicht ein einziger verloren geht. Du bist bedacht und schaust auf diejenigen, die zerbrochenen Herzens sind. Du achtest auf jeden Einzelnen. Und jetzt, ich habe dann aber erstmal angefangen, bevor ich diesen Gedanken habe, habe ich mich erstmal mit diesem Vers befasst und irgendwie hat mich das angefangen zu begeistern. Und dann habe ich geforscht über die Sterne. Und das ist ja so spannend. Man kann ja so viel lernen über die Sterne. Und so viel, dass du irgendwann denkst, nee, das checke ich nicht. Das kriege ich nicht in die Birne. Und dann wird dir irgendwann... Also mir wurde ein bisschen unheimlich, muss ich sagen, als ich mich da so reingedacht habe in dieses Universum. Universum. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Bilder sind doch hübsch, ne? Schön, ne? Ist doch krass. Was ist das? Das ist etwas, was man tatsächlich auch bei einem wunderschönen, klaren Sternenhimmel, wenn du nicht gerade in der Stadt bist. Wenn du in der Stadt bist, dann siehst du ja kaum Sterne, weil so viel Licht von der Stadt ausgeht. So, da siehst du nur die hellsten Sterne. So ungefähr 150 bis 100 Sterne kannst du sehen in der Stadt, wenn du dir den Sternenhimmel anguckst und der jetzt nicht mit Wolken verhangen ist. Aber wenn du mal wirklich in die Wüste kommst oder, was weiß ich, in einem Wald auf eine Lichtung kommst, fernab von jeglicher Stadt und dann in den Himmel schaust, wie viele Sterne kannst du dann sehen? Ungefähr? Mit bloßem Auge? Was schätzt ihr? Wie? Unzählige? Hätte ich jetzt auch gedacht, Bärbel, aber ich habe dann gelesen und habe mich gewundert. Das sind tatsächlich nur so 2.000 bis 3.000 Sterne, die du da sehen kannst. Das ist gar nicht so viel. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass es viel mehr ist. So, ne? Wenn man mal so einen richtig krassen Sternenhimmel hat, dann denkt man, boah, das ist ja, boah. So, ne? Aber es ist eigentlich noch überschaubar, so mit den 2.000 bis 3.000. Die kann man ja vielleicht tatsächlich sogar zählen, wenn man sich viel Mühe gibt. So, ne? Diese Sterne sind alle in unserer Milchstraße, in unserer Galaxie. Das ist dieser Sternhaufen. Aber es gibt ein Phänomen, was man sehen kann, das ist das hier. Das ist die Andromeda-Galaxie. Früher haben sie gedacht, das wäre der Andromeda-Nebel. Das heißt, es wäre irgendwas auch innerhalb unserer Galaxie. Aber dann durch Nachforschungen über Teleskopen und verschiedene Beobachtungen hat man herausgeredet, nee, das ist viel zu weit weg. Das kann nicht Teil unserer Galaxie sein. Das muss eine andere Galaxie sein. Und es ist tatsächlich eine andere Galaxie, die unserer Milchstraße benachbart ist. Das hört sich immer so süß an, Milchstraße und Galaxie, die ist da so der Nachbar. Die ist tatsächlich 2,5 Lichtjahre entfernt. Das hört sich auch wenig an, ne? Ja, lässt grüßen, genau. Hört mal zu, das sind 25 Trillionen Kilometer. Das ist die nächste große Galaxie. Hier, um diese Galaxie herum, und man sieht das auch da, da gibt es auch da gibt es noch so eine andere Galaxie. Guck mal hier, so, da. Da ist noch so eine. Ich weiß nicht, ob da noch eine ist, aber die ist auf jeden Fall. Da gibt es noch mehrere so kleinerer Galaxien drumherum. Also es gibt so einen Galaxiehaufen, okay? Die sind so, kumulieren so ein bisschen zusammen. Und also bei der Andromeda-Galaxie gibt es irgendwie so 37 andere Galaxien drumherum. Bei der Milchstraße gibt es auch nochmal 27 Galaxien, so, die nahe bei sind, so kleinere Galaxien. Und insgesamt in dieser ganzen, und das nennt sich dann lokale Gruppe, habe ich gelernt jetzt, ne? Ist die lokale Gruppe. Da gibt es so 70 Galaxien, wobei nach Berechnungen müssten das eigentlich viel mehr sein, so nach Masseberechnungen, und teilweise mögen da auch dunkle Galaxien dabei sein. Ganz spannend, was das wohl ist. Keine Ahnung. Jedenfalls, ja klar, natürlich, schwarze Löcher spielen auch eine Rolle. Jetzt muss man sich mal klar machen, von den Sternen der Milchstraße, das sind ja alles Sonnen, da sehen wir vielleicht so, kann man mit bloßem Auge 6.000 sehen von der Erde aus. Wir können das so sehen. Aber es gibt da so ungefähr 100 bis 300 Milliarden in unserer Milchstraße. 100 Milliarden Sonnen, Sterne. Die Andromeda-Galaxis ist noch, Galaxie ist noch größer als die Milchstraße. Dann diese vielen kleinen anderen. Und das ist die lokale Gruppe. Die lokale Gruppe hat ein Durchmesser von 50 bis 80 Trillionen Kilometer. Und das ist nur ein 100-Millionstel des beobachtbaren Universums. Ja, Gott! Gott zählt das alles! Ja, es gibt Physiker, Bärbel, die sich da intensiv mit befassen. Ja, das ist total irre. Und es ist ja unglaublich spannend. Also wie gesagt, ich habe da gestern, ne, ich habe dann ja nur über Wikipedia so ein bisschen, ne, aber das ist, also es ist ja unheimlich spannend, aber es ist auch unheimlich verwirrend und unheimlich schwierig und anstrengend, aber es ist unglaublich spannend, wenn man sich das vorstellt. Und das ist alles so freischwebend im Raum. Weißt du, wir sitzen hier so sicher auf der Erde und wir denken so, naja, ne, das ist hier ja ein großer Raum mit vielen Menschen jetzt hier so. Naja, hier sind jetzt nicht so viele Menschen, heute Morgen waren viele Menschen da. Ey, dieses Universum ist so riesig groß. Es gibt so unglaublich viele Sterne. Es gibt auch so unheimlich viel Nichts in diesem Universum. Das ist unheimlich. Wir sind nur so ein kleiner Planet, einer Sonne. Auf den anderen Planeten, da gibt es kein Leben. Hier gibt es Leben. Hier gibt es die Menschen. Und Gott zählt jeden einzelnen dieser Sterne. Er hat alles geschaffen. Er hat das alles im Blick. Und ist es nicht spannend, das zu erforschen, was Gott geschaffen hat? Diese Größe und Weite? Aber auch, ja, Gott verliert sich nicht in der Größe und Weite, sondern er zählt jeden Einzelnen mit Namen. Er ruft alle mit Namen und er heilt die zerbrochenen Herzens sind. Ist doch wunderbar, oder? Unser Gott ist doch herrlich. Er sieht das große Ganze. Er bewegt die Volksmassen. Er sammelt das Volk Israel. Er hat die große Weltgeschichte, die große, in Anführungsstriche, Weltgeschichte im Blick. Er hat die riesig große Universumsgeschichte im Blick, wo das Leben auf der Erde völlig nebensächlich ist. Aber er hat die Geschichte, deine persönliche Geschichte, hat er im Blick. Und hat dich so sehr geliebt, dass er auf diese Erde selbst so ein Staubkorn von Mensch geworden ist. Weil er uns liebt. Und er will uns, und das ist doch das Krasse, er will uns zu sich ziehen, aus dem Staub heraufheben und an seine Seite, dass wir mit ihm herrschen, nicht nur auf dieser Erde, sondern also wir werden ihn sehen, wie er ist, und wir werden ihm ähnlich sein, ihm gleich sein. Das sprengt mein Hirn. Aber alleine, und ein kleines Zeichen davon für mich ist, dass wir uns damit befassen können, Geschwister. Dass wir darüber nachdenken. Ja, dass wir Teleskope bauen und uns das ganz genau anschauen. Dass wir in unserem Hirn und ganz viel in dieser Astrophysik läuft ja auch über Modelle, über Vorstellungen, über Computeranimationen. Und na, das kannst du alles gar nicht sehen, sondern das wird einfach, wir nehmen das, was wir sehen, und verarbeiten das zu einem großen Ganzen. Na, und aber wir senden auch eine Sonde aus. Na, über Jahre war sie unterwegs. Na. Sie hat schon rasendes Tempo. Irgendwie ein Kilometer in ein paar Sekunden. Na, ist sie voll unterwegs. Und über Jahre, und jetzt ist sie letztes Jahr endlich beim Pluto vorbeigeflogen und hat Bilder rübergeschickt hier. Und das finde ich schon so crazy. Wisst ihr, aber das ist doch toll, oder? Selbst dieser ganze Raumschiff Enterprise-Quatsch zeigt doch nur, wie faszinierend das ist. Faszinierend, war er das nicht? Hat er nicht immer faszinierend gesagt? Ja. Faszinierend. Es ist faszinierend, wenn man sich damit befasst. Echt? Ist es, Geschwister. Und das können wir auch. Aber lasst uns darüber den Herrn preisen. Echt, er ist derjenige, der alles geschaffen hat, der alles in seiner Hand hält und der alles schon kennt. Wir sind dabei, es zu erforschen, zu erkennen. Er kennt schon alles, er weiß das. Groß ist unser Herr und reich an Macht. Seine Einsicht ist ohne Maß. Ja, da kann ich nur einstimmen drin. Das ist unglaublich, ich kann es nicht fassen. Der Herr hilft den Elenden auf. Er erniedrigt die Gottlosen bis zur Erde. Ja, diejenigen, die sich demütigen, die Demut besitzen. Gott, diesen wunderbaren, herrlichen, unfassbar großartigen Gott, ihn anzubeten. Und ihre eigene persönliche Position zu erkennen, dass wir nicht sind, die sich beugen vor dem Herrn. Die hebt er auf, denen hilft er auf. Aber diejenigen, die ihm ins Angesicht widerstehen, die meinen, dass sie stark sind ohne Gott, die werden erniedrigt werden. Sie werden bis zur Erde erniedrigt. Das heißt, bis in den Staub hinein. Das spricht von unserem Tod. Stimmt dem Herrn ein Danklied an. Spielt unserem Gott auf der Zither oder auf der E-Gitarre oder so. Ihm, der den Himmel mit Wolken bedeckt und Regen bereitet der Erde, der Gras sprossen lässt auf den Bergen, der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, wonach sie schreien. Und ist das nicht auch ein Wunder, dass Gott das Leben so eingerichtet hat? Dieser Kreislauf des Wassers, so eine krasse Vorbedingung dafür, dass wirklich die Pflanzen überhaupt, ne, was zum Wachsen haben, ne, dass sie Wasser kriegen. Der Regen fällt einfach zu seiner Zeit. Gott hat es so eingerichtet. Wir können da gar nichts zu beitragen. Wir können da nichts machen. Klar, heutzutage versuchen sie, ne, die Dinge so zu beeinflussen, irgendwie auf Wolken zu schießen mit irgendwie, ich weiß nicht, wie das funktioniert, irgendwie, damit die dann ihr Wasser runterlassen. Ne, irgendwie. Ja, wir beeinflussen das Wetter sicherlich auf vielfältige Weise. Nur eigentlich hat Gott es so eingerichtet und es funktioniert auch so, dass es diesen Wasserkreislauf gibt, dass die Sonne das Wasser hochbringt, dass das in Wolken gesammelt wird, dass es dann wieder abregnet und dass die Pflanzen dann ihr Wasser bekommen, durch das sie wachsen können. Und wir profitieren alle davon. Wir werden dadurch gesegnet. Wir bekommen Nahrungsmittel. Das Vieh bekommt sein Futter. Die jungen Raben. Er hat kein Gefallen an der Stärke des Rosses, noch Freude an den Schenkeln des Mannes. Hat keinen Spaß an irgendwie Bodybuilding. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, an denen, die auf seine Gnade harren. Ja, das wiederholt nochmal den Gedanken, den wir schon in Vers 6 gesehen haben, am Ende der ersten Strophe. Gott unterscheidet da. Er schaut in dein Herz, er schaut in unser Herzen. Und er sagt, ich stehe dem Stolz des Menschen entgegen, der meint es zu Wege zu bringen. Na, die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Lasst uns einen Turm bauen. Wir wollen das mal Gott zeigen. Oder wir wollen uns was beweisen oder wie auch immer. Gott verachtet das. Aber derjenige, der Gott fürchtet, der ihn achtet, respektiert, der diese Ehrfurcht vor Gott aufbringt, der erkennt, alles hängt von seiner Gnade ab. Denen, die auf seine Gnade harren, daran hat Gott gefallen. Das gefällt Gott, weil es die Wahrheit ist, weil es der Wahrheit entspricht. Nur in Gnade und Wahrheit können wir den Herrn anbeten. Nur wenn wir der Wahrheit ins Gesicht schauen, nämlich, dass wir Menschen nichts sind. Wir sind Staub. Wir können nichts bewegen. Wir sind abhängig von seiner Gnade. Wir sind abhängig von seinem Wirken. Wir sollten ihn achten und respektieren und ja, ihn ernst nehmen. Und jetzt kommt die dritte Strophe. Rühme Jerusalem, den Herrn, lobe Zion, deinen Gott. Jetzt kommen wir wieder zurück von der Gesamtschöpfung, wieder zurück zu Israel und die besondere Beziehung zwischen Gott und Israel. Denn er hat die Riegel deiner Tore befestigt, hat deine Kinder gesegnet in deiner Mitte. Er schafft Frieden in deinen Grenzen, er sättigt dich mit dem besten Weizen. Hier ist das Bild von Jerusalem, von dem Jerusalem und das Jerusalem, von dem hier die Rede ist, auch in Vers 2, der Herr baut Jerusalem auf. Das ist nicht nur das Jerusalem jetzt auf dieser Erde, sondern Jesus hat gesagt, bevor er gestorben ist, hat er den Jüngern gesagt, Jungs, ich werde bald weggehen. Dann bin ich nicht mehr da. Aber ich komme wieder. Ich komme wieder. Und wir beten, Herr, komme bald. Ich komme wieder. Und in der Zwischenzeit habe ich was zu tun. Was macht Jesus, während er nicht hier ist? Er betet für dich und für mich. Er ist die ganze Zeit dabei, für dich und für mich zu beten. Aber während er betet, sitzt er nicht einfach so auf seinem Thron und sagt, okay, na, jetzt bete ich mal die ganzen Leute durch. Sondern er betet bei der Arbeit. So wird es uns Männern auch gesagt. So hat Gott es uns Männern auch gesagt. Ich will aber, dass die Männer an allen Orten beten. An allen Orten, auch wenn sie an der Arbeit sind. Und Jesus, er war doch Zimmermann, oder? Und was macht er? Ich baue für euch eine Wohnung. Hat er in Johannes 14 gesagt. Ich bereite alles vor. Ich mache das fertig, diese wunderschöne Stadt. Und dann in Offenbarung sehen wir dann das neue Jerusalem aus dem Himmel herabkommen, oder? Das hat er gebaut. Eine herrliche Stadt baut Jesus, ganz alleine. Ganz alleine. Ist doch krass, oder? Da ist man auch eine Weile beschäftigt mit. Ja, und diese Stadt, die hat Riegel. Die hat Tore und deren Riegel sind befestigt. Die Kinder, die in dieser Stadt sind, in seiner Mitte sind, sie sind die Gesegneten des Herrn. Er schafft Frieden in deinen Grenzen. Ja, innerhalb der Tore dieser Stadt ist der Friede Gottes. Nichts kann diesen Frieden stören. Und ja, er sättigt dich mit dem besten Weizen. Gesättigt sind sie mit dem Himmelsbrot. Und diese wunderbare Stadt, das neue Jerusalem, das fängt doch schon bei uns an. Wir erleben schon etwas im Geist. Wir haben eine Anzahlung auf dieses Erbe bekommen, den Heiligen Geist. Und durch die Herrschaft des Geistes Gottes, ja, haben wir auch dieses neue Jerusalem. Wenn wir denn in seinen Grenzen bleiben, Gott hat eine befestigte Stadt gebaut für uns. Der Herr ist eine Festung für die, die sich bei ihm bergen. Jesus ist diese Burg, in ihm, so oft heißt es in den Briefen, in ihm, in Christus. In Christus. Wenn du in Christus bist, dann bist du in dieser festen Burg. Die Feste, die Tore hat mit befestigten Riegeln. Wenn wir in dieser Burg, in Christus leben, dann sind unsere Kinder gesegnet, mittendrin. Wenn wir in Christus sind, dann schafft er Frieden. Alle Unruhe, die entsteht, in Christus, in Jesus drin, kommt die ganze Unruhe zum Frieden. Jetzt schon, in dieser Zeit. Und nicht nur in uns, sondern auch in unserer Gemeinschaft. Wenn wir als Geschwister uns in Jesus versammeln, zusammenkommen, in seinem Namen zusammenkommen, zusammenleben, dann passiert genau das. Wir erleben seinen Frieden, nicht nur in uns, sondern auch unter uns. Und wenn irgendetwas hineinkommt, was diesen Frieden stört, Gott schafft Frieden in uns, wenn wir in ihm bleiben. Wenn wir allerdings hinaustreten in das Feld des Fleisches, wenn wir Christus verlassen, dann haben wir das nicht mehr. Dann sind wir schutzlos ausgeliefert den Angriffen des Feindes. Der brüllende Löwe, der umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann. Dann sind unsere Kinder nicht gesegnet. Unsere Kinder gehen vor die Hunde. Dann haben wir keinen Frieden. Und dann sind wir auch hungrig. Sind nicht gesättigt. Empfangen nicht das Brot, was uns sättigt. Lass uns in den Grenzen bleiben. In der Grenze, in Christus bleiben. Und dann erleben wir diesen Segen des neuen Jerusalems, was wir dann in Ewigkeit haben werden. Er sendet seinen Spruch auf die Erde, sehr schnell läuft sein Wort. Er gibt Schnee wie Wolle, reif streut er wie Staub aus. Er wirft sein Eis wie Brocken, wer kann bestehen vor seinem Frost? Er sendet sein Wort und schmelzt sie. Er lässt seinen Wind wehen, es rieselt das Wasser. Hier geht er nochmal in die Schöpfung hinein und betrachtet den Wechsel der Jahreszeiten. Und das finde ich interessant, wie er das hier ausdrückt. Nämlich, dass Gott die Jahreszeiten durch sein Wort in Gang setzt. Dass er das Wetter beeinflusst durch sein Wort. Er spricht ein Wort und es wird. Wie bei der Schöpfung. Es ist nicht mit der Schöpfung getan, sondern es geht weiter. Dass Gott ist nicht nur der Schöpfer der Erde und hat alles geschaffen und jetzt läuft alles automatisch weiter. Und Gott sitzt irgendwo und guckt so zu und denkt so, oh, ist ja interessant, ist ja spannend, was hier so alles passiert. So, ne? Nein, er ist fortwährend dabei, die Gesetze der Natur und des Lebens und der Naturkräfte, er hält sie alle in Gang und Das Wort sagt hier, durch sein Wort tut er das. Durch sein Wort entsteht Kälte. Und durch sein Wort, und das fand ich so schön in Vers 18, er sendet sein Wort, das erinnerte mich an Psalm 107, er sendete sein Wort und heilte sie. Gottes Wort ist mächtig. Sein Wort schafft etwas, was vorher nicht war. Und sein Wort heilt. Und hier heißt es, sein Wort schmelzt. Ein kaltes, verhärtetes Herz wird geschmolzen durch das Wort Gottes, durch die Kraft, die Energie des Wortes Gottes. Das ist wie die Sonne. Die Sonne, die so voller Energie ist und auf diese Erde strahlt und das den Schnee zum Schmelzen bringt. Gottes Wort ist Energie, was harte, kalte Herzen erwärmt und zum Schmelzen bringt. Wenn du ein hartes, kaltes Herz hast, wenn du empfindest, oh Mann, ich bin eigentlich ein ziemlich unterkühlter Typ. Wenn ich die Nachrichten gucke und sehe all das Elend, das geht mir eigentlich alles ziemlich am Arsch vorbei. Dann sage ich dir, nimm sein Wort zur Hand. Er hat sein Wort gesandt. Es ist schon da. Wir haben das Wort. Er sendete sein Wort. Jesus will zu dir kommen und zu dir sprechen, dass dein Herz warm wird, weich wird, wie seins. Dass du wie ein barmherziger Samariter durch die Gegend gehst und nicht warten kannst und auf Ausschau hältst und guckst, dass du nicht doch noch einen Elenden findest, den du aufhelfen kannst. Ob da nicht noch ein zerbrochenes Herz ist, dessen Wunden du verbinden kannst. Gott möchte uns mit seiner Liebe verändern, dass unsere Herzen weich sind, lieben. Wie schön, wie wunderbar ist das, wenn wir einander lieben, oder? Wenn wir Gutes tun, wenn wir uns segnen, wenn wir uns aufhelfen. Wenn seine Liebe in uns zur Entfaltung kommt und genau das tut. Er sendet sein Wort und schmelzt uns. Und dann rieselt das Wasser. Er verkündete Jakob sein Wort, Israel seine Ordnungen und seine Rechtsbestimmungen. So handelte er an keiner Nation und die Rechtsbestimmungen, die haben sie nicht gekannt. Halleluja. Ja, ein Grund zu loben und zu preisen ist es doch, dass Gott sich uns offenbart hat und sein Wort uns gegeben hat. Geschwister, und wenn wir in unserem Haus Besuch bekommen von Familie oder Freunden, die nicht gläubig sind, was machst du mit der aufgeschlagenen Bibel auf deinem Nachttisch oder auf deinem, besser gesagt, auf dem Wohnzimmertisch? Ja. Für meine Gäste ja nicht ins Schlafzimmer, genau. Auf dem Wohnzimmertisch. Machst du sie verschämt zu und packst sie schnell weg irgendwie? Willst ja nicht einen Anstoß erregen? Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Das soll unsere Haltung sein. So wie hier der Psalmist sagt. Wir haben so ein großes Geschenk empfangen. Das kennen die Leute da draußen gar nicht. Die wissen gar nicht, was sie für einen wunderbaren Schatz in ihrem Schrank haben, der da verstaubt, wenn sie denn eine haben, eine Bibel. Deswegen gehen wir raus und haben unseren Bibelstand und sagen, Leute, das ist das Wort Gottes. Er hat sein Wort gesandt, um euch zu heilen. Hier, nimm das, lies das. Das heilt dich. Er verkündete Jakob sein Wort, Israel seine Ordnung. Und seine Ordnungen sind so gut, Geschwister. Ich kann Gott darüber preisen, dass er mir seine Ordnungen offenbart hat. Dass er mir nicht nur Jesus gebracht hat. Das ist auch wunderbar, dass er Jesus gebracht hat. Dass er Jesus gesandt hat, ist ja, er hat das Wort gesandt. Jesus ist das Wort und das Wort wurde Fleisch. Und er ist für mich am Kreuz gestorben. Und er ist begraben worden und er ist auferstanden. Und das ist alles, was ich brauche. Ja, aber wie schön ist es, dass Gott mich auch lehrt, seine Ordnungen. dass er mich lehrt, in seinen Ordnungen zu wandeln, dass er durch seinen Geist mein Leben so verändert, dass ich in seinen Ordnungen wandle. Es ist so wunderbar, nicht die Ordnungen zu wissen, aber ohne das Wissen der Ordnungen wäre es nicht gegangen. Aber jetzt hat er mir seine Ordnung gegeben. Und durch seinen Geist bringt er mich in Bewegung, dass diese Ordnungen wichtig für mich werden und dass sie mein Leben prägen und bestimmen. Und wie dankbar bin ich dafür? Dafür kann ich den Herrn doch nur preisen, dass er uns seine Ordnung gegeben hat. Und eben nicht nur Israel, diesem kleinen Völkchen, sondern dass durch Jesus diese Ordnung, dass ich zum Volk Israel dazugehören darf, dass wir eingepfropft sind in sein Volk, dass wir auch gesammelt werden, dass er auch unsere zerbrochenen Herzen heilt, dass er uns sieht, uns Elenden aufhilft. Ja, dass er uns in seine Stadt hineinführt, in sein Jerusalem, dass wir dabei sind und dass er uns auch, dass auch wir seine Ordnung als die Ordnung, als Geschenk für uns annehmen dürfen. Das ist alles Gnade. Und dafür können wir unseren Herrn preisen und ihn loben. Danke, Jesus, für diese Gnade, Herr, die du uns schenkst. In vielfältiger Weise. Wir wollen dich loben und preisen und wollen lernen, es noch mehr zu tun, Herr. Denn du bist würdig, angebetet und gepriesen zu werden. Amen.